Das Evangelium von Jesus Christus. Es ist Sonntag, der 23. November 2025. Die aktuelle Uhrzeit ist 12.05 Uhr. Lassen Sie mich Sie fragen. In diesem Moment, in dieser Sekunde, wie denken Sie, sieht der Gott des Universums Sie gerade jetzt, in diesem Moment? Glauben Sie, dass er im Moment von Ihnen enttäuscht ist? Glauben Sie, dass er im Moment mit Ihnen zufrieden ist? Glauben Sie, dass er zu beschäftigt ist, um überhaupt an Sie zu denken? Wie denken Sie, sieht der Gott des Universums Sie gerade jetzt in diesem Moment? Es gibt immer eine Verbindung zwischen Ihren Überzeugungen und Ihren Handlungen. Ihre Überzeugungen führen dazu, dass Sie bestimmte Entscheidungen und bestimmte Wahlmöglichkeiten treffen, gute und schlechte. Aber ich würde behaupten, dass die meisten Menschen auf der Welt, sogar Christen, nicht wissen, wie sie diese entscheidende Frage beantworten sollen, was Gott gerade jetzt über sie denkt. Ich würde sogar sagen, dass viele Menschen, sogar Christen, diese Frage falsch beantworten würden. Was ist also die richtige Antwort auf diese Frage? Wie sieht der Gott des Universums sie gerade jetzt, in diesem Moment? Genau das möchte ich mir heute Morgen mit Ihnen anschauen. Wenn Sie eine Bibel haben, schlagen Sie bitte mit mir Römer 3 auf. Das ist meine zweite Predigt hier im Gottesdienstraum. In meiner ersten Predigt, an unserem ersten Sonntag hier, habe ich über Nehemia 8 gepredigt, als die Stadtmauern wieder aufgebaut wurden. Sagen wir also, das ist meine erste Predigt hier im neuen Gottesdienstraum, die nichts mit Bauarbeiten zu tun hat. Und als ich überlegt und gebetet habe, worüber ich predigen soll, kam die Antwort ganz leicht, das Evangelium von Jesus Christus. Einer der Gründe, warum wir diese Gemeinde Evangeliumsgemeinde genannt haben, ist, dass wir wollten, dass das Wesentliche im Mittelpunkt bleibt. Das Wort Evangelium bedeutet gute Nachricht. Und so, wie Paulus in 1. Korinther 15 sagt, möchte ich Sie heute an das Evangelium erinnern, und wir werden Römer 3, 22 bis 31 betrachten. Einige Leute sagen, dass dies die 11 wichtigsten Verse in der ganzen Bibel sind. Manche haben gesagt, dass dies der größte Absatz ist, der je geschrieben wurde. Lassen Sie uns also eintauchen. 21. Nun aber ist ohne Gesetz die Gerechtigkeit Gottes offenbar geworden, bezeugt vom Gesetz und den Propheten. Lassen Sie mich Ihnen hier ein wenig Kontext geben. Römer 1 bis 3. Handelt ganz von unserem größten Problem. Wenn Sie verschiedene Leute auf der Straße fragen würden, was ist heute das größte Problem der Menschheit? Sie könnten sagen, Krieg oder Armut oder Krankheit. Und das sind große Probleme. Aber die Bibel sagt nicht, dass dies unsere größten Probleme sind. Die Bibel sagt, dass unser größtes Problem die Sünde ist. Sünde wird in der Bibel definiert als das Brechen der Gesetze Gottes und auch als Rebellion gegen Gott. Es bedeutet, seinen eigenen Weg zu gehen, anstatt Gottes Weg. Römer 1 handelt ganz von der Abwärtsspirale, in die uns die Sünde führt. Wenn man die Sünde richtig versteht, erkennt man, dass solche Dinge wie Krieg, Armut oder Krankheit alles Folgen eines sündigen und zerbrochenen Lebens in dieser Welt sind. An der Wurzel der meisten Probleme liegt die Sünde. Und Römer 3 macht sehr deutlich, dass wir alle gesündigt haben. Die Verse 10 und 11 zitieren das Alte Testament. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Also ist die Sünde unser größtes Problem. Wir sind alle schuldig und müssen die Konsequenzen tragen. Römer 1 bis 3 wirkt ziemlich düster. Es sieht ganz nach schlechten Nachrichten für uns aus. Es schien hoffnungslos. Aber alles ändert sich mit zwei Worten in Vers 21. Aber jetzt. Manche Theologen sagen, es gibt keine schöneren Worte in der Bibel als diese beiden. Der Grund dafür, dass wir mit Freude singen, hängt an diesen zwei kleinen Worten. Etwas hat sich verändert. Etwas ist geschehen. Es sah vorher in Römer schlecht aus. Aber jetzt. 21. Jetzt aber ist ohne Gesetz die Gerechtigkeit Gottes offenbar geworden, bezeugt vom Gesetz und den Propheten. Wenn Sie jetzt noch nicht verstanden haben, warum dieser Vers unfassbar gute Nachrichten sind, ist das in Ordnung. um zu wissen, warum das gute Nachrichten sind, muss man zuerst verstehen, was die Gerechtigkeit Gottes bedeutet. Wovon Paulus spricht, ist die Handlung, durch die Gott Menschen in eine richtige Beziehung zu sich selbst bringt. Anders gesagt, Gott ist heilig. Gott kann mit der Sünde nichts zu tun haben. Wie also können Sünder Gemeinschaft mit einem heiligen Gott haben? Antwort: Sie können es nicht, es sei denn Gott tut etwas dagegen. Es sei denn Gott handelt. Und Paulus sagt, dass es in Bezug auf dieses Problem etwas Neues gibt, das Gott getan hat. Es gibt einen neuen Weg, das Problem der Sünde zu lösen. Paulus sagt, dass Gott etwas Neues offenbart hat, aber bevor er den neuen Weg erklärt, führt er uns zum Gesetz zurück. Von welchem Gesetz spricht er? Dem Gesetz Polens? Den Landesgesetzen? Nein. Er spricht von dem Gesetz, das den Juden im Alten Testament gegeben wurde. Die 10 Gebote waren Teil dieses Gesetzes. Du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen und so weiter. Nun könnten wir erwarten, dass dieses Neue auf dem Gesetz aufbaut. Also sollten wir versuchen, die 10 Gebote plus dieses Neue zu halten. Aber Paulus sagt hier nicht, dass die Gerechtigkeit Gottes zusätzlich zum Gesetz offenbar geworden ist. Nein, das steht hier nicht. Es heißt, dass die Gerechtigkeit Gottes ohne Gesetz offenbar geworden ist. Es ist etwas Neues. Es baut nicht auf dem Gesetz auf. Es ist etwas ganz anderes. Nun sagt Paulus, das Gesetz und die Propheten hätten davon Zeugnis abgelegt. Das heißt, sie hätten in gewisser Weise darauf hingedeutet, aber es ist dennoch etwas Neues. Was war also falsch am Gesetz? Was war zum Beispiel falsch an den 10 Geboten? Nichts. Das Gesetz ist von Gott. Das Gesetz spiegelt das moralische Herz Gottes wider. Das Gesetz war nicht schlecht. Das Gesetz war gut. Das Problem war, dass niemand das Gesetz halten konnte, egal wie sehr sie sich bemühten. Das Problem der Sünde blieb bestehen. Also führte Gott das Opfersystem ein. Wenn du das Gesetz brichst, hier sind die Schritte, um dafür Sühne zu leisten. Das beinhaltete normalerweise ein Tieropfer oder eine andere Art von Opfergabe. Es gab also dieses Muster, dass Menschen versuchten, das Gesetz zu halten, es aber brachen und dann Opfer darbrachten, um für diesen Gesetzesbruch zu sühnen. Dieser Kreislauf wiederholte sich immer und immer wieder. Aber ich möchte nicht so darüber sprechen, als ob das nur eine Sache der Vergangenheit wäre. Denn auch heute gibt es noch Menschen. Wahrscheinlich gibt es auch hier im Raum noch Menschen, die in diesem System leben. Du denkst, wenn ich mich genug anstrenge, wenn ich genug gute Dinge tue, wenn ich das Gesetz befolge, dann wird Gott mich annehmen. Also gibst du dein Bestes. Aber unvermeidlich scheiterst du, du sündigst, und so versuchst du irgendwie, für diese Sünde zu zahlen. Vielleicht bestrafst du dich selbst, vielleicht erfüllst du dich mit Schuld und Scham. Vielleicht versuchst du, noch mehr gute Dinge zu tun, um die schlechten auszugleichen. Und dann wachst du am nächsten Tag auf und der Kreislauf beginnt von vorne. Du gibst dein Bestes, du scheiterst, du versuchst, es wieder gut zu machen. Und ich stelle mir vor, dass dein Bild von Gott an solchen Tagen so aussieht, dass er nur enttäuscht den Kopf über dich schüttelt. Als ich vorhin gefragt habe, wie du denkst, dass Gott dich in diesem Moment sieht, weiß ich, dass einige von euch zuerst an dieses Wort gedacht haben. Enttäuschung. Aber hier ist das Problem mit dem Gesetz. Es war nie dazu bestimmt, uns von unserer Sünde zu retten. Vielmehr half es, unsere Sünde sichtbar zu machen. Wie ein Autor sagte, während Menschen schon vor der Gabe des Gesetzes Sünder waren, hat es unseren sündhaften Zustand erkannt. Wie ein medizinischer Test eine Krankheit offenbart. Aber genauso wie ein medizinischer Test keine Heilung bietet, ist das Gesetz nicht die Lösung für unsere Sündhaftigkeit. Hast du das verstanden? Wenn du zu einem medizinischen Test gehst, erwartest du nicht, dass dich dieser Test heilt. Vielmehr machst du den medizinischen Test, um das Problem zu erkennen, damit danach an der Lösung und Heilung gearbeitet werden kann. Das Gesetz war also nie dazu gedacht, uns zu retten, sondern sollte vielmehr unser Bedürfnis nach einem Retter offenbaren. Oder wie Paulus in Vers 21 sagt, jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar geworden, wobei das Gesetz und die Propheten davon zeugen. Es gibt jetzt also einen Weg, mit Gott in Einklang zu kommen, der nicht darin besteht, sich anzustrengen, um ein guter Mensch zu sein, damit Gott einen annimmt. Was ist also der neue Weg? Vers 22. Die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Für alle, die glauben. Denn es gibt keinen Unterschied. Da ist wieder dieser Ausdruck, die Gerechtigkeit Gottes. Denkt daran, Paulus spricht von dem Handeln, durch das Gott Menschen in eine rechte Beziehung zu sich selbst bringt. Es geht darum, wie Menschen mit Gott versöhnt werden können. Was ist also der neue Weg? Es ist durch den Glauben, sagt Paulus. Bedeutet das, dass man einfach an irgendetwas glauben muss? Bedeutet das, dass man einfach an irgendeine Religion glauben kann, egal an welche? Nein, es ist spezifisch. Es ist konkret, durch den Glauben an Jesus Christus. Jesus, das Wort, das Fleisch wurde. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Er wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater. Voller Gnade und Wahrheit. Jesus, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen worden, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Seien es Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem, und alles hat in ihm Bestand. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, sei es auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Jesus, er ist der Abglanz der Herrlichkeit Gottes und der genaue Abdruck seines Wesens, und er trägt das Universum durch das Wort seiner Macht. Nachdem er die Reinigung von den Sünden vollbracht hatte, setzte er sich zur Rechten der Majestät in der Höhe. Jesus, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch ihn. Es gibt einen Gott und einen Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und das ist Jesus Christus. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er wurde um unserer Übertretungen willen verwundet, um unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus. Der Glaube an Christus ist nicht nur der Glaube daran, dass er existiert hat oder dass er ein guter Lehrer war. Es ist der Glaube, dass er Gott war und ist, dass er am Kreuz für deine Sünden gestorben ist, dass er begraben wurde, aber 3 Tage später von den Toten auferstanden ist. Und er wird wiederkommen. Wie wirst du mit Gott versöhnt? Indem du an Jesus Christus glaubst. An alles, was er ist und alles, was er für dich getan hat. Das ist die gute Nachricht, dass Gott einen Weg geschaffen hat, damit wir mit ihm versöhnt werden können, um Frieden mit ihm zu haben. Aber lass mich das klarstellen. Das ist nur dann eine gute Nachricht, wenn du an Jesus glaubst. Das ist nur dann eine gute Nachricht, wenn du dein Vertrauen auf ihn gesetzt hast. Wenn du deine Hoffnung nicht auf Christus gesetzt hast, wenn du dein Vertrauen nicht auf ihn gesetzt hast, dann bist du nicht mit Gott versöhnt. Du hast keinen Frieden mit Gott. Im Gegenteil. Die Bibel sagt, dass du ein Feind Gottes bist. Du bist von Gott entfremdet. Und du erwartest das Gericht Gottes. Nun könntest du sagen, komm schon, Clint, ich bin kein so schlechter Mensch. Gott wird mich schon reinlassen. Die Verse 22 bis 23. 22 die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, für alle, die glauben. Denn es gibt keinen Unterschied. 23 denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes.
Sagt Vers 23, dass alle gesündigt haben, oder nur einige.
Du musst kein Bibelgelehrter sein, um das Wort alle zu verstehen. Egal, für wie gut du dich hältst, wir haben alle gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verfehlt. Meine Frau und ich waren am Dienstagabend auf einem Konzert. Und der Musiker sagte immer wieder, jeder muss nach Hause gehen und meine neue Platte anhören. Und dann fragte er, wie viele Körper? Und das Publikum antwortete, jeder Körper. Wie viele Körper haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verfehlt? Jeder Körper. Du kannst die gute Nachricht nicht verstehen, ohne die schlechte Nachricht zu erkennen. Du brauchst Rettung. Jeder braucht Rettung. Wie viele Körper? Jeder Körper. Und das Heil findet sich in keinem anderen Namen als Jesus Christus. 24. Und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Lass mich das erklären. Denn es gibt hier ein Schlüsselwort, das meiner Meinung nach entscheidend ist, um zu verstehen, wie Gott dich sieht. Dieses Wort ist gerechtfertigt, von dem Wort Rechtfertigung.
Rechtfertigung ist etwas anderes als Vergebung.
Wenn wir an den Tod Jesu am Kreuz denken, betrachten wir ihn meistens im Hinblick auf Vergebung. Und das ist wahr, weil Jesus gestorben ist und die Strafe für unsere Sünde am Kreuz bezahlt hat, werden uns durch den Glauben an ihn unsere Sünden vergeben. Und das stimmt. Du bist vergeben. Gott erinnert sich nicht mehr an deine Sünden. Aber Rechtfertigung ist etwas anderes, auch wenn sie miteinander verbunden sind. Wenn du vor Gott gerechtfertigt bist, bedeutet das nicht nur, dass dir deine Sünden vergeben sind, sondern es bedeutet auch, dass Gottes Gunst und Annahme auf dir liegt. Ein Theologe schrieb, Vergebung sagt, du darfst gehen, du bist von der Strafe freigesetzt worden, die deine Sünde verdient. Rechtfertigung sagt, du darfst kommen, du bist zu all meiner Liebe und meiner Gegenwart willkommen. Siehst du den Unterschied? Ich hoffe es, denn wenn du diesen Unterschied verstehst, wird das deine Sicht darauf, wie Gott dich sieht, völlig verändern. Lass es mich noch anders ausdrücken.
Stell dir dein geistliches Leben wie ein Bankkonto vor. Wegen der Sünde war dein Konto im Minus. Es hatte einen negativen Saldo. Die Zahl war rot. Sagen wir, es waren minus 1 Billion Zloty. Du hattest also Schulden, aber die Schuld war unmöglich zurückzuzahlen. Egal wie sehr du dich bemüht hast, du konntest die Schuld nicht begleichen. Was tun? Es gab nichts, was wir hätten tun können. Aber Jesus konnte es. Und als er auf die Erde kam, ist er für deine Sünden gestorben. Und durch den Glauben an ihn hat er deine Schuld bezahlt. Alles, was du geschuldet hast, diese 1 Billion Zloty, sie ist weg. Sie ist vergeben. Jesus hat alles bezahlt. Am Kreuz. Er hat deine Schuld aufgehoben.
Ich denke, die meisten von uns können das verstehen. Die meisten von uns können diese Vorstellung begreifen, auch wenn sie unglaublich ist. In diesem Sinne sind wir also nicht mehr im Minus. Du könntest also denken, großartig, ich bin nicht mehr im Minus, ich bin jetzt bei Null. Und ich denke, viele Christen bleiben hier stehen. Sie leben ihr geistliches Leben, als wären sie bei Null. Wenn Sie also einen guten Tag haben, denken Sie vielleicht, dass Sie 100 Zloty auf Ihr geistliches Konto eingezahlt haben. Aber wenn Sie einen schlechten Tag haben, denken Sie vielleicht, dass Sie 100 Zloty auf Ihren geistlichen Bankkonten verloren haben. Sie glauben also, dass Gott, wenn Sie einen guten Tag haben, von oben herabschaut und zustimmend nickt. Aber wenn Sie einen schlechten Tag haben, dann schaut Gott enttäuscht herab und nimmt ein bisschen von ihrem geistlichen Konto weg.
So werden ihre geistlichen Leben zu guter Tag, schlechter Tag, guter Tag, schlechter Tag. Ich hatte einen guten Tag, also habe ich ein bisschen mehr auf meinem geistlichen Konto, aber dann hatte ich einen schlechten Tag, also bin ich wieder bei Null. Guter Tag, schlechter Tag, guter Tag, schlechter Tag. Gott ist glücklich mit mir, aber dann ist Gott enttäuscht von mir. Das kann eine stressige Art zu leben sein, weil man immer das Gefühl hat, dass das geistliche Konto irgendwo um die 0 Zloty steht. Aber hier ist das Entscheidende. Wegen der Rechtfertigung, weil du durch Gottes Gnade gerechtfertigt wurdest als Geschenk. Nicht verdient, sondern als Geschenk. Weil du gerechtfertigt wurdest, bist du nicht bei 0. Denn Jesus hat nicht nur unsere Sünde weggenommen, sondern er hat uns auch seine Gerechtigkeit gegeben. Es ist eine unglaubliche Transaktion. Jesus nimmt unsere Sünde von unserem Konto und legt sie auf sein Konto, aber dann nimmt er auch seine Gerechtigkeit und legt sie auf unser Konto.
2. Korinther 5, 21 sagt, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, das ist Jesus, für uns zur Sünde gemacht,
damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Verstehst du den Tausch? Jesus nahm unsere Sünde und gab uns seine Gerechtigkeit. Du bist mit Christus verborgen. Du bist Gottes Kind. Du bist eine neue Schöpfung. Siehe, das Alte ist vergangen. Gott sieht dich als heilig und geliebt. Er nennt dich seinen Freund. Es ist nicht nur Schuldenerlass. Es ist die erstaunliche Nachricht, dass dein geistliches Konto voll ist. Du bist in Christus geistlich reich. Mit anderen Worten, wenn Gott dich jetzt anschaut, am 23. November um 5 Minuten, sieht er dich nicht aus der Perspektive, guter Tag, schlechter Tag, guter Tag, schlechter Tag, wie wir es oft tun. Er schwankt nicht hin und her und denkt, ich bin glücklich mit dir, jetzt bin ich enttäuscht von dir. Ich bin glücklich mit dir, jetzt bin ich enttäuscht von dir. So sieht Gott dich nicht an. Wenn du in Christus bist, wenn du an Jesus geglaubt hast, dann sieht Gott, wenn er dich ansieht, nicht deine Sünde. Er sieht nicht deine Fehler. Er sieht nicht dein Scheitern. Er sieht davon nichts. Diese Kontohistorie ist gelöscht. Sie ist weg. Was sieht er? Die Gerechtigkeit Christi. Das ist dein Kontostand. Es gibt daher absolut keine Verdammnis für diejenigen, die in Christus Jesus sind. Deine Freunde mögen dich verurteilen. Deine Familie mag dich verurteilen. Du selbst magst dich verurteilen. Aber wenn du in Christus Jesus bist, verurteilt Gott dich nicht einmal für eine einzige Sekunde. Das ist der Grund, warum das Evangelium so eine gute Nachricht ist. Weil Gott mir nicht gegeben hat, was ich verdiente. Erstaunliche Gnade, wie süß der Klang. Ihr einen Sünder wie mich rettete. Ich war einst verloren, doch nun bin ich gefunden, war blind, doch nun kann ich sehen. Die Welt wird dich nach deiner Leistung beurteilen. Dein Chef wird dich nach deiner Leistung beurteilen. Dein Lehrer wird dich nach deiner Leistung beurteilen. Aber Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist die Erlösung, die in Jesus Christus verfügbar ist. Ihn hat Gott hingegeben als Sühnopfer durch sein Blut zur Erweisung seiner Gerechtigkeit, durch den Glauben. Damit hat er seine Gerechtigkeit gezeigt, weil er in seiner göttlichen Geduld die zuvor begangenen Sünden übergangen hatte. Das geschah, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht ist und zugleich den rechtfertigt, der aus dem Glauben an Jesus ist. Damit haben wir ein weiteres großes Wort, Sühnopfer. 5 Silben. Es mag wie ein langes und technisches Wort erscheinen, aber Sühnopfer ist eines der herrlichsten Worte aller Zeiten. Denn es bedeutet, dass nicht wir die Strafe für unsere Sünden zahlen mussten, sondern Jesus in seiner Liebe die Strafe am Kreuz getragen hat.
Im alten Bund geschah die Sühne für Sünden durch Opfer. Es gab einen Tag im Jahr, den sogenannten Versöhnungstag, an dem der Hohepriester in den Tempel oder das Heiligtum ging. Der Hohepriester musste sich waschen und spezielle Kleidung anlegen. Dann opferte er einen Stier und brachte das Blut des Stieres weiter in den Tempel, durch den Vorhang in das Allerheiligste. Das Stieropfer war für ihn selbst und seine Familie. Das Blut wurde auf die Bundeslade gesprengt. Die Bundeslade war eine Truhe, die die Tafeln mit den 10 Geboten und andere Gegenstände enthielt. Am wichtigsten war jedoch der Gnadenthron, der sich auf der Bundeslade befand. Auf dem Gnadenthron begegnete der Herr Israel. Für die Sünden des Volkes Israel wurde ein Ziegenbock geopfert. Auf die gleiche Weise wurde das Blut auf den Gnadenthron im Allerheiligsten gesprengt. Aber da war noch ein weiterer Ziegenbock. Der hohe Priester legte seine Hände auf den Bock und bekannte alle Sünden Israels, wodurch die Sünden des Volkes auf diesen Bock übertragen wurden, der dann in die Wüste geschickt wurde. Daher stammt auch der Ausdruck Sündenbock, jemand oder etwas, das die Schuld anderer auf sich nimmt. So sah das System des alten Bundes aus, oder, wie es in Vers 25 heißt, der frühere Weg. Das war das alte System der Sühne. Aber das war nur vorübergehend. Dieses System sollte auf die Fülle Christi hinweisen, der nicht nur das Opfer wurde,
siehe das Lamm Gottes, das gekommen ist, um die Sünden der Welt wegzunehmen, sondern auch der Sündenbock wurde. Wie es in Jesaja 53 heißt, der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Jesus starb am Kreuz für deine Sünde, ein für allemal, der Gerechte für die Ungerechten. Durch das Blut Jesu bist du frei geworden, und der Herr gedenkt deiner Sünde nicht mehr.
Ich denke, es fällt leicht zu glauben, dass Jesus für 99,9% deiner Sünde gestorben ist. Aber dort, wo echte Veränderung geschieht, wo neues Leben entsteht, wo du endlich die Schönheit und die Kraft des Kreuzes verstehst, ist, wenn du glaubst, dass Jesus auch für dieses 1% gestorben ist und dir vergibt. Diese schlechte Entscheidung, die du vor langer Zeit getroffen hast, diese Sünde, die du dir selbst nicht vergeben kannst. Glaubst du, dass Jesus auch dafür gestorben ist? Verschwende dein Leben nicht damit, für etwas zu bezahlen, das Jesus bereits mit seinem Blut für dich erkauft hat. 27. Was bleibt also von unserem Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das Gesetz der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. 28. Denn wir sind der Überzeugung, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, unabhängig von Werken des Gesetzes. Paulus sagt, wenn alles durch Christus geschieht, wenn wir durch Glauben gerechtfertigt werden und nicht durch das Gesetz, wie könnten wir uns dann überhaupt rühmen? Wie könntest du sagen, ich bin besser als dieser Mensch oder ich bin schlechter als dieser Mensch, wenn alles aus Gottes Gnade geschieht? Die Antwort, du solltest es nicht tun. Wenn du Gnade wirklich verstehst, gibt es keinen Grund, sich zu rühmen oder anzugeben. Denn es ist Gott, der in dir wirkt. Geistlicher Hochmut sollte es nicht geben. Denn was hast du, das du nicht empfangen hast? Das war das Problem der Pharisäer. Sie dachten, sie seien anderen Menschen überlegen wegen ihrer geistlichen Leistung. Aber dann kommt Jesus und sagt, selig sind die, die arm sind im Geist, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Paulus sagt, rühmt euch nicht, gebt nicht an. Es geht nicht um menschliche Leistung, es geht um Gottes Gnade. Die letzten Verse. 92. Oder ist Gott nur der Gott der Juden? Ist denn nicht auch der Gott der Heiden? Doch, auch der Heiden. 30. Denn es gibt nur einen Gott, der wird die Beschnittenen aus Glauben und die Unbeschnittenen durch den Glauben rechtfertigen. 31. Heben wir nun das Gesetz durch den Glauben auf? Keineswegs. Im Gegenteil, wir bestätigen das Gesetz. Im Alten Testament war das Volk Gottes die Nation Israel. Aber als Jesus kam, sagte er seinen Aposteln, sie sollten alle Völker zu Jüngern machen. Das Evangelium ging von Jerusalem in die ganze Welt hinaus. Zu den Heiden. Das heißt zu denen, die keine Juden waren. Paulus sagt also, dass Gott über allen steht. Juden und Heiden. Und der Weg zu ihm ist für alle gleich. Durch den Glauben. Bedeutet das, dass wir das Gesetz wegwerfen? Nein, sagt Paulus. Aber jetzt setzen wir das Gesetz an seinen richtigen Platz. Wir erkennen, dass das Gesetz gut ist. Es zeigt uns unsere Sünde. Aber es konnte uns nie von unserer Sünde retten. Nur Jesus konnte das tun. Das ist das Evangelium. Das sind die guten Nachrichten. Aber wir wissen aus der Bibel, dass es nicht ausreicht, das Evangelium zu hören. Es reicht nicht, einige historische Fakten über Jesus zu kennen. Die Botschaft des Evangeliums muss angenommen werden. Und sie wird durch Glauben angenommen. Du nimmst das Evangelium an, indem du von deiner Sünde umkehrst und Jesus Christus allein als Herrn vertraust. Epheser 2 sagt, dass dies ein Geschenk Gottes ist. Du kannst dieses Geschenk entweder annehmen oder ablehnen. Ich habe über all die Vorteile gesprochen, die es hat, Gottes Geschenk der Errettung anzunehmen. Rechtfertigung, Sühnung, Erlösung und so weiter. Aber es gibt Konsequenzen, wenn man das Evangelium ablehnt. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Aber es gibt Verdammnis und Gericht für die, die nicht in Christus sind. Anstatt dass Jesus am Kreuz für deine Sünden bezahlt,
wirst du selbst die Strafe für deine Sünden bezahlen.
Und die Bibel sagt, dass das die Ewigkeit in der Hölle ist, getrennt von Christus.
Ich glaube nicht, dass einer von uns das möchte.
Und ich möchte das ganz sicher nicht für dich. Aber es ist deine Wahl.
Du kannst Gottes Geschenk der Gnade entweder annehmen oder ablehnen.
Die Bibel sagt, dass das Evangelium für manche Menschen ein Ärgernis ist.
Manche werden es hören und die Wahrheit lieben. Andere werden es ablehnen.
Ich bete, dass du die gute Nachricht von Jesus Christus annimmst. Und für diejenigen von uns, die an das Evangelium glauben, die durch seine Gnade gerechtfertigt sind, möchte ich, dass ihr erkennt. Man schließt das Evangelium nie ab, sozusagen. Es ist keine Einsteigerwahrheit auf dem Weg zu tieferen Wahrheiten.
In 1. Korinther 15 sagt Paulus, dass wir einander immer wieder an das Evangelium erinnern müssen.
Wir müssen an dieser Wahrheit festhalten.
Wir müssen im Evangelium standhaft bleiben.
Denn wenn du das Evangelium verstehst, weißt du, wie Gott dich in diesem Moment, in dieser Minute sieht.
Manchmal, wenn ich einige von euch frage, wie ist deine Beziehung zu Gott? Dann sagt ihr, nun, im Moment ist sie nicht wirklich gut. Ich meine, ich habe meine Bibel nicht so viel gelesen, wie ich sollte, und ich habe in letzter Zeit auch nicht viel gebetet. Wie klingt das? Es klingt nach dem alten System des Gesetzes. Es klingt so, als würdest du versuchen, dich durch Werke des Gesetzes selbst zu rechtfertigen. Und so denkst du ständig.
Dass Gott von dir enttäuscht oder über dich verärgert ist, je nachdem, wie du dich verhältst.
Aber Römer 3 sagt, jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar geworden.
Die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben.
Wir stehen unter Gnade. Was ist also eine evangeliumsgemäße Antwort auf diese Frage? Wie ist deine Beziehung zu Gott?
Die evangeliumsgemäße Antwort ist, meine Beziehung zu Gott ist erstaunlich. Ich bin von ihm geliebt, von ihm adoptiert. Er ist hundertprozentig für mich. Es gibt keine Verdammnis für mich in ihm. Es gibt nichts, was mich von seiner Liebe trennen kann. Ich bin sein Kind. Ich bin sein Freund. Und egal, ob ich heute einen großartigen Tag habe oder total versage, stehe ich in seiner Gnade, geliebt und erlöst von ihm.
Müssen wir in manchen Bereichen wachsen?
Natürlich.
Ist es gut, mehr in der Bibel zu lesen oder mehr zu beten?
Absolut. Aber ich mache das nicht, um Gottes Liebe zu verdienen. Ich mache es, weil Gott mich liebt.
Und das, siehst du, macht den ganzen Unterschied auf der Welt. Ende der Predigt.